Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 1. Oktober 2024. Es ist Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon, die druckfrisch vor uns liegt hier und der Seite trimag.de. Mir gegenüber sitzt euer Hawaii-Favorit.
Lars Wichert, moin.
Unser Redakteur.
Ob ich der Favorit bin, weiß ich nicht. Das schiebe ich mal ganz schnell von mir weg. Aber ich sitze auf jeden Fall hier und bin bereit für eine Runde.
Ja, mein Name ist Frank Wechsel. Ich bin euer Publisher. Wir reisen nach Hawaii. Du mehr oder weniger in privater Mission. Wir in dienstlicher. Trotzdem wird es Überschneidungen geben.
Da wird es auf jeden Fall Überschneidungen geben. So ist es. Es wird auf jeden Fall auch so sein, dass ich von da aus arbeiten muss. Also da ist auf jeden Fall nicht so komplett Holiday angesagt oder generell sind es ja eigentlich keine Ferien, sondern ja, Race Week sozusagen oder wirklich Renngeschehen. Von daher, ja, für mich geht es, glaube ich, 2 Tage sogar früher als für euch nach Hawaii. Ich werde am 16. fliegen, sodass ich so grob 10 Tage vor dem Rennen da bin. Ja, wurde auch schon häufig gefragt, ob ich so eine Hitzeanpassung zu Hause mache und mir da auch irgendwie mein, Gewächshaus um meinen Smart Trainer gebaut habe. Aber ja, aufgrund dessen, dass ich da ja nicht so viel Trainingsumfang habe, habe ich mich dafür entschieden, es auf jeden Fall wegzulassen, irgendwie lange Einheiten in im Low-Intensity-Bereich zu fahren, um da ordentlich der Umgebung ausgesetzt zu sein. Ich lasse eher ab und an mal jetzt den Ventilator aus. Das ist auch schon anstrengend genug, wenn es dann auf einmal die Raumtemperatur um 3 Grad hochjagt und man innerhalb von einer Stunde gut 3 Kilo verliert, ist das für mich auch schon gut genug. Und dann hoffe ich, dass die 10 Tage Anpassung da auch für die Hitze ausreichen und für die Zeit wird sehr wahrscheinlich eh passen.
Ja, eigentlich müssten wir hier umgekehrt sitzen. Du sitzt hier im T-Shirt, ich im Pullover. Ja. Aber das ist ein gutes Stichwort. Denn heute machen wir mal Werbung in eigener Sache. Wir haben heute keinen Präsenter außer uns selbst, denn unsere Hawaii-Kollektion ist da. Kona 24, diejenigen von euch, die schon mal auf Hawaii dabei waren oder uns verfolgt haben über die Jahre, die wissen, wir haben jedes Jahr ein etwas abgewandeltes Logo. Und zwar ist das O in unserem Schriftzug von Kona 24 immer ein Tier. Dieses Mal ist es der Hai. Auf besonderen Wunsch des Chefredakteurs. Grüße an Nils.
Ja, ich wollte gerade sagen, Nils wird es sich wahrscheinlich nicht gewünscht haben. Quallen und Haie sind ja so seine Angstgegner. Ja. Also von daher nicht auf Wunsch von Nils, aber es sieht sehr schick aus. Der Hai ist sehr gelungen und ja, so wie er da steht, bekommt man auf jeden Fall ein bisschen Angst, wenn man den so auch beim Schwimmen dann sieht.
Ja, also wir haben T-Shirts, wir haben Pullis, wir haben Hoodies, wir haben Gymbags, alles in unserem Kona 24 Design. Das findet ihr unter tri-mag.de/Kona24. Ob ihr nun mitreist oder einfach als Fans zu Hause die lange Hawaii-Nacht zelebrieren wollt im bequemen Hoodie. Wir haben alles da, wir können liefern. Auf geht's. Also trimag.de, ganz konkret tri-mag.de/Kona24. Da haben wir unsere aktuelle Kollektion für Hawaii und die aktuelle Ausgabe, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber erstmal sprechen wir über das, was war. Am Wochenende war ein weiteres T100-Rennen auf Ibiza.
Auf Ibiza, so ist es. Ganz anderer Zeitpunkt als im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr war die ja eigentlich so zum Saisonstart.
Ich glaube, im Mai waren genau. Die vor Ort bei den damaligen PTO European Open.
So ist es. Jetzt die T100 ja, im Rahmen der World Tour sozusagen, T100 Triathlon World Tour. Ja, Bedingungen sahen sehr ähnlich aus. Auf jeden Fall temperaturmäßig musste man da auf jeden Fall auch so ein bisschen mit Kühlung gegensteuern. Und sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gab es 2 ja, sehr spannende, interessante Rennen mit eigentlich genau den gleichen Siegern oder Siegerinnen, wie es auch schon in dieser Saison einmal gab.
Was für eine Dominanz teilweise.
Ja, kann man so sagen. Also wenn wir bei den Frauen anfangen, Taylor Knipp, die ja von der olympischen Distanz und mit ihrer Silbermedaille aus der Mixed Relay Staffel von Paris jetzt wieder auf die längere Distanz wechselt. ja, knüpft so ein bisschen da an, wo sie eigentlich auf der Mitteldistanz aufgehört hat oder noch nie wirklich nachgelassen hat. Also vom Schwimmen an direkt vorne oder mit vorne dabei, beim Fahrradfahren reißt du die Lücke und die Lücke reicht dann auf jeden Fall zu allen Konkurrentinnen so, dass sie auch noch mit einem starken Lauf das alles nach Hause bringt. Da darf man jetzt natürlich so ein bisschen fragen und munkeln. Ist es die Wachablösung oder die Thronablösung der PTO-Queen Ashleigh Gentle, die ja immer noch auf Platz 1 der World Tour liegt, aber dennoch nicht an die oder nicht an das Ergebnis oder an die Leistung von Taylor Nipp herangekommen ist?
Ja, also ich sag mal, Lücke reißen ist fast ein bisschen untertrieben, ja, weil das war nicht eine Lücke, das war ein Loch. Ja, und dieses Loch, das sehen wir eigentlich immer, wenn Taylor Nipp am Start ist. Wenn ich so an San Francisco denke oder an Oceanside in Ironman 70.3. Und Taylor Nipp hat sich ja wahrscheinlich durch die Olympischen Spiele ein bisschen rar gemacht, wo sie auch durchaus verschiedenen Verbänden verpflichtet war. Nicht nur dem US-Triathlon-Verband, sondern auch dem US-Radsportverband als Starterin im Einzelzeitfahren, wo sie, glaube ich, 19. wurde mit 4 Stürzen insgesamt. Ja, das ist einfach krass, finde ich.
Absolut. Also es ist natürlich auch sehr schwer für die Konkurrentinnen da so nur mit einer richtig starken Leistung dann wirklich die Lücke zu schließen. Man sieht ja auch, dass Taylor Nipp einfach auch wirklich gut laufen kann. Sie hatte jetzt die 5 schnellste Zeit mit einer Stunde 04. Gegenüber einer Ashleigh Gentle sind es dann immer noch 3 Minuten langsamer, aber wenn man sich da eben schon einfach mal die Radzeiten anguckt, wo Taylor Nipp gut 8 Minuten auf Ashleigh Gentle rausfährt und beim Schwimmen auch schon ja etwas mehr als eine Minute Vorsprung hat, so wird es einfach extrem schwer für alle anderen da hinten raus noch so die Lücke zu schließen, dass Taylor Nipp da irgendwie in Gefahr gebracht wird. Wenn man sich jetzt so die Ergebnisse vom Wochenende aus Ibiza so ein bisschen anguckt, könnte man sagen, dass eventuell Julie Durand, die auch von der Kurzdistanz kommt, die Schweizerin, Silbermedaillengewinnerin im Einzel von den Olympischen Spielen in Paris, hat eine Wildcard bekommen. Über die ganzen Wildcards können wir auch nochmal sprechen. Da gab es ja einige auf jeden Fall für das Rennen in Ibiza, aber Julie Durand bringt, glaube ich, schon eine Menge mit, um Taylor Nipp da eventuell so ein bisschen noch das Fürchten zu lernen. Also letztendlich waren es jetzt 1 Minute 43, was sie hinter der Amerikanerin war. Ich hätte auch gedacht, dass sie eventuell beim Schwimmen so ein bisschen weiter vorne ist. Julie Durand ist als 7. rausgekommen, aber halt immer noch dann mit der Minute Abstand. Sie war so grob in der 2. Gruppe mit India Lee war vorne, aber so grob in der 2. Gruppe mit Ashleigh Gentle. Hat dann aber halt beim Fahrradfahren trotzdem so die 5 Minuten auf die auf Taylor Nipp verloren, aber eben gegenüber den anderen Favoritinnen wie Ashleigh Gentle oder Anna Haug konnte sie da halt dennoch auch nochmal so 3 Minuten dazwischen bringen und sie hat einfach den schnellsten Lauf des gesamten Tages gemacht. Also da wirklich richtig durchs Feld geflügt, kann man sagen. Gut nach vorne gegangen mit einer knappen Stunde 48. Also wirklich deutlich die schnellste Zeit, fast eine Minute schneller als Ashleigh Gentle, die eben auch nochmal 1,5 Minuten fast schneller war als Anna Haug, die drittbeste Zeit hatte. Aber dadurch, dass eben nach dem Schwimmen und Radfahren für die beiden auch schon die Abstände nach vorne relativ groß waren, ging es dann eben auch nur in Anführungsstrichen für Ashleigh Gentle und Anna Haug auf den 4. beziehungsweise auf den 6. Platz. Mag vielleicht so in Anbetracht der Vorergebnisse so ein bisschen, ja, enttäuschend ist vielleicht zu viel gesagt, ja. Ich meine, das ist immer noch ein megamäßiges Feld. Also wenn man bei die Strength of Field anguckt, die Punktzahl, lagen wir da bei dem Rennen bei 96 Punkten. Also das ist wirklich ein mega hochkarätiges Feld. Aber dennoch sind es 2 Athletinnen, von denen man immer sehr viel erwartet. Aber man merkt, dass die Konkurrenz da nicht schläft und eben die Hausaufgaben genauso macht wie alle anderen.
Ja. Zumal es ja jetzt auch eine insgesamt unrhythmische Strecke war. Ja, gerade beim Laufen. 7 Runden mit einem bissigen Anstieg auf jeder Runde, das ist schon was, was zermürbt und was vielleicht auch eher so den Kurzstrecklern entgegenkommt, weil sie diese Spitzen kennen aus ihren Rennen.
Ja, die Strecke hatte so ein bisschen was von der Super League, finde ich. Wenn da so in Toulouse oder so gerannt wird, da ist es ja auch so, dass sie wirklich spektakuläre Kurse haben. Aber wie du sagst, dieser Anstieg und man hat gesehen, dieser Anstieg muss nicht nur hochgelaufen werden, sondern auch runtergelaufen werden. Und das eben 7 Mal. Und da sah es doch schon eher so aus, dass das Runterlaufen fast schlimmer ist als das Hochlaufen. Weil die Muskulatur und die der ganze Halteapparat da schon nochmal wesentlich mehr arbeiten muss.
Sicher ein Nachteil für die, die Woche vorher, es waren jetzt ja nicht viele, aber die Woche vorher in Nizza am Start waren. Anne Haug war zwar auch am Start, aber die hat halt da keinen Impact mitgenommen aus dem Rennen.
Richtig.
Mit ihrem frühen Aus.
Vielleicht ein bisschen für die Schultern vom Schwimmen her, aber sonst keinen körperlichen Impact. Ja, Katharina Matthews, die Britin, Vize-Weltmeisterin, vor gut einer Woche geworden, war die einzige Athletin, die eben die Langdistanz in Nizza bzw. die Weltmeisterschaft absolviert hat und eben dann auch alles für Ibiza in die Waagschale geworfen hat. Mhm. Wobei man sich da wirklich fragen muss, ob sie dieses Rennen wirklich tätigen musste oder nicht, finde ich persönlich. Man hat jetzt schon gesehen, dass sie in San Francisco wurde sie ja Zweite und jetzt wurde sie im ähnlichen Feld 13. Klar sind es unterschiedliche Kurse, aber über alle Distanzen und auch mit ihrer Stärke, was so das Radfahren und Laufen angeht, ist sie da doch deutlich hinter ihren Möglichkeiten geblieben. Wenn man sagt, dass sie normal ausgeruht an der Startlinie steht, was sie ja jetzt nicht war, ja, finde ich dann so ein bisschen auch fraglich, warum das gemacht werden muss, ob sie da ja aufgrund des Standings das machen musste. Ich meine, Laura Philipp als Weltmeisterin war jetzt auch nicht am Start. Da sah es ja auch schon so aus, als ob sie da mit einer Ausgleichsleistung oder so auf jeden Fall den Nichtstart quasi erfüllen kann. Aber so ist es. Sie hat auf jeden Fall dafür hoffentlich nicht irgendwie die restliche Saison irgendwie in Mitleidenschaft gezogen.
Nee, weil da hat sie ja noch was vor. Bei der anderen großen Meisterschaft, sag ich mal, die keine Meisterschaft ist, bei der Ironman Pro Series, wir haben es letzte Woche schon kurz angesprochen, da ist sie für mich eigentlich die prädestinierte Siegerin. Ja, sie muss eigentlich nur noch 71.3 finishen, weil ihr der noch fehlt. Ja, sie hat 3 Langstrecken eingebracht und bisher eine Mitteldistanz und kann eben noch ihr 5. Ergebnis einbringen. Das heißt, wenn sie da top performt mit relativ hoher Punktzahl, da ist jetzt natürlich die Frage, wird Taylor Nipp starten? Taylor Nipp hat keine Chance mehr auf der Ironman Pro Tour, auf der Ironman Pro Series ganz oben anzukommen, weil ihr die Langdistanzen fehlen, die die Punkte bringen. Sie kann nur eben damit eingreifen, dass sie so dominant, wie sie jetzt bei einigen Rennen war, dafür sorgt, dass alle anderen deutlich weniger Punkte bekommen, als wenn Taylor Nipp nicht am Start wäre, weil einfach every second counts, jede Sekunde zählt und wenn da der Vorsprung einfach groß ist einer Taylor Nipp, ist das schlecht für alle anderen.
Absolut, wobei es geht ja in der Pro Series geht's eigentlich nur noch zwischen Jackie Herring und Katharina Matthews um den ersten Platz. Aktuell ist die Dänin Maja Stage Nielsen ja auf Platz 3, hat aber auch rechnerisch keine Chance mehr, da irgendwie in den Kampf mit einzusteigen. Deshalb würde ich das komplett so unterschreiben, dass Katharina Matthews, wenn sie einen normalen Tag hat, also sie muss natürlich an der Startlinie stehen und gesund ins Ziel kommen, oder?
Sie hat ja noch 2 Chancen. Es gibt ja noch den Ironman 73 Western Australia und die Weltmeisterschaft in Taupo.
Ja, wobei der Western Australia, das wäre ja schon, sehr Harakiri, wenn man sich das gesamte andere Programm anguckt. Von daher würde ich schon sagen, dass alles auf die 73 Weltmeisterschaft hinausläuft. Und da wird es für Jackie Herring, wenn Katharina Matthews ins Ziel kommt, eigentlich keine Möglichkeiten geben, irgendwie Katharina Matthews da wirklich weiterhin auf Platz 2 zu halten. Also deshalb sieht schon alles danach aus, dass sie wirklich es schafft, eben die Pro Series zu gewinnen. Und wenn man jetzt eben dieses Standing der PTO oder der T100 Series anguckt, ist es so, dass Katharina Matthews aktuell auf dem 5. Platz liegt, bringt jetzt halt den 13. Platz von Ibiza mit rein, der nur 8 Punkte bringt, aber eben San Francisco und London hat sie Platz 2 und 3 belegt, heißt, da hat sie auf jeden Fall mit 28 und 25 Punkten ordentlich erstmal was aufs Konto geholt. Und es stehen ja noch 2 Rennen aus. Also letztendlich Las Vegas kann sie auf jeden Fall starten, da steht sie auch mit auf der Startliste drauf, wenn wir sagen, dass sie so ungefähr im ähnlichen Rahmen wie ihre Durchschnittsrennen sind, also wenn wir sagen Platz 2 und 3, dann wird es da auf jeden Fall nochmal weiter nach oben gehen im Gesamtranking. Und deshalb stellt sich da für mich so ein bisschen die Frage, warum sie jetzt in Ibiza das wirklich alles so auf die eine Karte gesetzt hat, um da das Rennen zu machen.
Wie du sagst, mit allen Risiken, die das birgt. Ne?
So ist es. Aber ich meine, sie hat ja jetzt die Saison schon mehrfach gezeigt, extrem viele Rennen schafft es anscheinend doch, trotz der Verletzungen, die sie ja auch in dieser Saison schon hatte. Mit der Wadenverletzung zum Beispiel bei der T100 in Miami. Irgendwie so das Belastungsverhältnis so zu halten, dass es anscheinend doch funktioniert. Also, dass sie da die Rennen dann häufig auf einem hohen Niveau bis ins Ziel bringen kann. Wenn sie halt in Las Vegas da wirklich auch wieder schafft, unter die ersten fünf Athletinnen zu kommen, dann ist es auf jeden Fall so, dass sie ja aus meiner Sicht schon als Mitfavoritin gilt, auch da am Ende des Jahres Platz 1, 2 oder 3 mit einzunehmen. Wobei es natürlich da jetzt durch den Wegfall vom letzten Rennen, also vom eigentlichen Finale, natürlich nochmal eine ganz neue Ausgangssituation mit den Olympiastarterinnen gibt. Das ist dann nochmal so ein ganz anderes Thema.
Ja, was haben wir alles für Themen da drin? es könnte so einfach sein.
Klar, es könnte so einfach sein. Und durch den Wegfall ist es halt so, dass sie für die olympischen Athletinnen und Athleten halt schwer wird, den Vertrag zu erfüllen, dass sie 3 T100-Rennen absolvieren. Und dann wäre es so, dass wenn sie 2 Rennen absolviert haben, das dritte Ergebnis aus dem Durchschnitt vom ersten und zweiten Rennen gewertet wird. Jetzt ist es so ein bisschen die Frage, für mich ist die Regelauslegung noch so verständlich, dass Athletinnen und Athleten, die an den Olympischen Spielen teilgenommen haben und bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Regeländerung kam, kein T100-Rennen hatten, für die würde es in Kraft treten. Wenn die Regelauslegung so ist, dass es für einfach alle Starter der Olympischen Spiele gilt, dann würde das quasi auch für Maarten van Riel und Taylor Nipp gelten. Und damit würde es bedeuten, dass beide einfach mit 3 Siegen sozusagen ins Ranking reingezählt werden, wobei beide eben T100 San Francisco absolviert haben. Beide haben es gewonnen. Dadurch, dass San Francisco vor diesem Zeitpunkt war, würde es bedeuten, dass sie auf jeden Fall verpflichtet sind, Las Vegas zu starten, weil sie sonst keine Chance hätten. Also es ist so ein bisschen die Frage, wie dann die Regel der PTO ausgelegt wird oder wie man das dann wirklich verstehen soll.
Ja, es ist alles so schwammig, ja, irgendwie. Ich erinnere mich zurück, im Jahr 2008 gab es zum letzten Mal einen Triathlon-Weltmeister in einem Rennen auf der Kurzdistanz. Danach kam man auf die Idee, wir machen eine WTS, hieß es damals, heute WTCS, World Triathlon Championship Series. Und auch da blickt ja niemand durch, kein Außenstehender. Gut, es gibt Rankings, da sind Leute oben, da sind andere nicht so weit oben. Dann gibt es Streichergebnisse und so weiter. Und es gibt immer wieder Jahre, wo das große Finale, was einfach deutlich mehr zählt, so ist es bei der PTO ja auch. Und letztendlich bei Ironman ja auch, weil die Ironman-Rennen, die Weltmeisterschaftsrennen Nizza, Kona und Taupo höher gewichtet sind als die anderen Rennen über die jeweiligen Distanzen, sodass ein Sieg beim großen Finale immer noch mehr ins Gewicht fällt. Aber ich habe immer so meine Zweifel, dass das Ganze für den Zuschauer noch nachvollziehbar ist, weil Triathlon ist ja schon eine sehr komplexe Sportart. Und da jetzt durchzusteigen, wo selbst wir nicht wissen, wie die Regel jetzt ausgelegt wird, weil es die PTO im stillen Kämmerlein macht,
ja, es ist, hier ist jetzt natürlich so der Fall, der Eintritt dadurch, dass das Finale wegfällt, das geplant war. Dadurch haben halt die Athleten oder Athletinnen, die bei den Olympischen Spielen waren, halt keine Chance mehr, auf jeden Fall noch diese 3 Rennen zu erfüllen. So wie ich die Regel lese, würde es für Maarten van Riel und Taylor Nipp eben nicht in Frage kommen. Das heißt, beide müssen die T100 in Las Vegas absolvieren und auch ins Ziel bringen, wenn sie die Punkte haben wollen und da weiterhin oben um die Plätze mitkämpfen wollen. Für welche Athletin das eben zutrifft, ist Julie Durand und damit wäre sie auch die einzige. Sie hatte vorher keine T100-Rennen, hat jetzt eine Wildcard bekommen. Durch die Wildcard hat sie quasi die Chance, noch imaginär oder imaginär in dem Sinne drei Rennen zu mit in die Wertung einzubringen, dadurch, dass sie, wenn sie auch eine Wildcard für die T100 in Las Vegas bekommt, ihr zweites Rennen macht und damit würde quasi der Durchschnitt von Ibiza und Las Vegas gewertet werden. Genau, dadurch ist halt einfach nur diese, ja, dieses Schwammige für alle etwas Undurchsichtige. Ich meine, nach Las Vegas werden wir auf jeden Fall einen Ticken mehr wissen, in welche Richtung es geht. Aber ja, dadurch ist es halt auch für die Vertragsathleten, finde ich, eine echt schwierige Sache. Und wenn man sich das Gesamte anguckt, könnte man jetzt auch sagen, dass die PTO ihre Weltmeisterin oder Weltmeister so ein bisschen bestimmen kann. Also in gewisser Weise, finde ich persönlich, weil Julie Durand wurde jetzt Zweite, hat 28 Punkte bekommen, liegt damit nach einem Rennen ja eigentlich super. Mhm. Wenn jetzt die PTO ihr keine zweite Wildcard gibt, heißt es, dass sie ja keine Chance hat, rein theoretisch da irgendwie noch Weltmeisterin zu werden. Wenn die PTO ihr jetzt aber eine Wildcard gibt, würde das bedeuten, sie hat auf jeden Fall die Chance, am großen Finale teilzunehmen und eben mit zwei Rennen aus der Saison Weltmeisterin zu werden, ja, gegenüber den PTO-Vertragsathleten oder T100-Vertragsathleten, die eben verpflichtet waren, da die volle Anzahl der Rennen, oder nicht die volle Anzahl, aber schon eine wesentlich höhere Anzahl der Rennen zu machen und ihren gesamten Saisonverlauf danach auszurichten. Also ist schon, ja, finde ich eine sehr fragwürdige Sache, das dann halt innerhalb der Saison zu verändern und halt mit den unterschiedlichen Wildcards auch immer eine Frage, inwiefern da die PTO dann wirklich lenken kann oder die Verantwortlichen der T100 lenken kann, wer eventuell Chancen haben soll auf den Weltmeisterinnentitel und wer nicht.
Ja, es ist schon krass, ja. Du musst letztendlich einen Vertrag unterschreiben, der ja auch gewisse Pflichten enthält, wie du die PTO auf Social Media vertrittst und so weiter. Und wir wissen alle, die PTO ist keine Wohltätigkeitsorganisation. Das ist eine Firma wie alles andere auch. Ja, ich meine, ich habe es irgendwo noch, ein deutscher Profi zweiter oder dritter Reihe hat irgendwie nochmal von der PTO als Non-Profit-Organisation gesprochen. Was für ein Bullshit. Ja, also das ist es nicht. Ja, es ist eine private Firma, genauso wie Ironman eine private Firma ist, genauso wie Challenge eine private Firma ist, genauso wie Super League eine private Firma ist. Gut, was der PTO natürlich zugute kommt, es hat den Segen des Triathlon-Weltverbandes, World Triathlon. Und dadurch ist es ein offizieller Weltmeistertitel, was ja in mancherlei Denke der Ironman-Weltmeistertitel nicht mal ist und schon gar nicht die Ironman Pro Series. Ja, also die Super League macht es mit dem Indoor-Format, das ist auch offiziell sanktioniert vom Weltverband. Aber es ist einfach richtig, richtig viel. Letztendlich muss man sagen, ja, so funktioniert Profisport für die Profisportler. Ja, die machen das gerne, die haben was davon. Das funktioniert richtig, richtig gut. Aber es ist einfach für den Nicht-Triathlon-Fan schon fast so ein bisschen kontraproduktiv, dass es inzwischen so viele verschiedene Formate gibt. Ja.
Klar, also ich meine, von der einen Weltmeisterschaft zum Beispiel hat man ja hier in Deutschland so gut wie gar nichts mitbekommen, von der World Triathlon Long Distance World Championship, die in Australien dieses Jahr ausgetragen worden sind, kam ja so gut wie gar nichts rüber. Es waren auch kaum Athleten oder Athletinnen da, die sich dafür interessiert haben. Aber klar, das ist so ein bisschen die Frage. Man kann über alle Distanzen in vielen verschiedenen Marken Weltmeister oder Weltmeisterin werden, ist dann so ein bisschen der Punkt. Auch sag ich mal, das, was wir jetzt angesprochen haben, dass die PTO da rein theoretisch so ein bisschen mit eingreifen kann, wer Weltmeister werden soll und wer nicht. Klar, ist auch nochmal so eine Sache. Sie werden wahrscheinlich jetzt nicht Kyle Smith auf einmal keine Wildcard mehr geben, der aktuell auf dem zweiten Platz liegt. Ich glaube auch nicht, dass Julie Durand keine Wildcard für Las Vegas bekommt. Aber es ist natürlich so ein bisschen die Frage, was plant sie? Mhm. Was plant die PTO? Sagen alle Athletinnen, die aktuell einen Vertrag haben, dass sie auf jeden Fall starten werden und auch an der Startlinie stehen werden. Mhm. Das heißt, wir werden für Las Vegas dann im Frauenfeld sehr wahrscheinlich sehr wenig Wildcards sehen, weil es einfach ein günstiger Zeitpunkt für sie ist. Alle müssen nochmal Rennen machen, wollen Punkte sammeln. Da ist natürlich die PTO auch daran interessiert, dass die besten Athletinnen da starten und eventuell die Chance haben, noch den Titel zu holen. Aber es ist schon ein geschlossener Kreis für diejenigen, die da ja um den Weltmeisterschaftstitel dann kämpfen. Bei den Frauen ist es mit den Wildcards natürlich nochmal so ein bisschen ein anderes Thema, aber wenn man jetzt auf die Männer guckt, da ist zum Beispiel unter den Top 10 sind einfach 3 Wildcards, die alle eine Chance haben, rein theoretisch da auf jeden Fall aufs Podium zu kommen. Und mit Kyle Smith ja aktuell schon einer, der an zweiter Stelle mit der Hufe scharrt hinter Magnus Littlef.
Ja, man muss ja immer wieder sagen, es ist das erste Jahr der T100 Triathlon World Tour. Und ich glaube schon, dass alle Organisationen, die sich mit Profi-Triathleten beschäftigen, auch auf die Profi-Triathleten hören. Und ich denke mal, dass man sich da auch zum Saisonende zusammensetzen wird und mal sich austauscht. Was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass vielleicht die ersten 1-2 Rennen so eine Art Preseason sind, wo vielleicht auch mehr Athleten starten, wenn sie denn wollen, ohne dass sie gleich alles bezahlt bekommen. Das, auch das ist Profisport, wo sie sich aber empfehlen können für das, was dann kommt. Ja? Weil dieses Wildcard-System, sind wir uns, glaube ich, einig, das fällt jetzt so ein bisschen auf die Füße, ja, weil es der PTO nicht gelungen ist, die Athleten in der Form zu verpflichten und bei der Stange zu halten, wie es mal in der Theorie angedacht war. Da kommen natürlich dann Effekte dazu, wie Verletzungen und so weiter und doch ein höherer Impact einer Ironman-Weltmeisterschaft und so weiter. Dann hat man das Problem mit der Saisonplanung. Kleine Anekdote dazu. Da sieht man, wie die Organisationen miteinander umgehen und wir hören es eigentlich von beiden, dass da doch ja so eine gewisse Hassliebe da ist. Es war eigentlich so ein offenes Geheimnis, dass das Grand Final der T100 Triathlon World Tour im Oman stattfindet, 2 Wochen nach Las Vegas, nach Dubai. Ja, und das war irgendwie so, ursprünglich war mal Marokko als Zielort geplant. Da gibt es zwar den Geldgeber oder einen der Geldgeber, aber eben keine vernünftige schwimmbare Location. Im Oman ist alles super und da wollte man gerne hin. Und auf der Ironman Expo in Nizza war ein Aussteller, Ironman 73 Oman. Im März. Das Rennen gab es ja schon mal, soll super schön sein. Ja, auch waren auch einige Deutsche am Start. Ganz tolle Location, ganz tolle Kultur und so. Aber ich glaube, da hat man um dieses Rennen gerungen und Ironman hat dann offenbar den Zuschlag bekommen oder mehr gezahlt oder was weiß ich oder wollte vielleicht auch das Rennen im Oman für die PTO verhindern, weil es eben auch eine Perle ist im Ironman-Rennzirkus. Ja, auf der Ironman Expo in Nizza wurde der Ironman 73 Oman für März vorgestellt. Dafür hat die PTO dann 3-4 Tage vor Nizza verkündet, wir gehen im nächsten Jahr mit einem unserer Rennen an die französische Riviera, an der ja auch Nizza liegt, ja, und ja, das ist so ein Schlagabtausch irgendwie, ne? Am Ende, wenn es sich hochschaukelt im Sinne der Athleten, ist es gut. Es sind aber auch viele Dinge einfach kontraproduktiv, weil die Highlights so ein bisschen verwässern, ja.
Klar, so zwei Serien nebeneinander können sich auf jeden Fall befruchten. Es darf auf jeden Fall dann nicht irgendwie so in die Richtung gehen, dass eben irgendwie wie beim Boxen ist, dass man überhaupt keinen Durchblick mehr hat, welcher Weltmeisterschaftstitel jetzt wirklich der ist, der irgendwie einen höheren Stellenwert hat. Ich meine, da gibt es ja auch WBC, WBA, WBO, IBF und keiner weiß, welcher Titel denn jetzt eigentlich wirklich der richtig gute ist. Solange es, glaube ich, beide schaffen, die Top-Athleten an der Startlinie zu haben, ist es, denke ich, so, dass da auf jeden Fall was Befruchtendes sein kann. Mhm. Aber es muss, denke ich, dennoch irgendwie in die Richtung gehen, dass der Zeitplan besser aufeinander abgestimmt ist. Also, und wenn es dann eventuell so ist, dass dann nur ein Männerrennen übertragen wird anstatt ein Frauenrennen, wie es jetzt eventuell nach Nizza war, beziehungsweise mit Las Vegas vor Hawaii. Wir werden keine Athleten sehen, die auf der Langstrecke bei der Ironman-Weltmeisterschaft am Start sein werden, weil es einfach der ungünstigste Zeitpunkt für die Athleten ist. Also da wirst du ja komplett aus der Vorbereitung gerissen. Ja. Von daher werden wir da quasi im Männerrennen auf jeden Fall eine hohe Anzahl von Wildcards sehen. Genauso wie bei den Frauen jetzt. Ich meine, Laura Philipp hat abgesagt, gut, Anna Haug hätte wahrscheinlich auch abgesagt, wenn sie nicht da den Defekt in Nizza gehabt hätte. Katharina Matthews hat es noch durchgezogen. Das ist halt so ein bisschen die Frage, wie viele Athleten und Athletinnen haben ihr Ziel immer noch Richtung Ironman-Weltmeisterschaft, haben das als Fokus und fahren da dann auf jeden Fall für die Ironman-Weltmeisterschaft und die T100-Tour gleichzeitig oder zweigleisig. Mhm. Ich glaube, sobald es so ist wie mit Maarten van Riel, Rico Bogen, Mika Noth, ich meine, da gibt es ja wirklich eine Handvoll Athleten, die noch keinen Blick in Richtung Langdistanz haben und sich komplett auf Mitteldistanz beziehungsweise dieses 100-Kilometer-Format konzentrieren. Und dann ist der Zeitpunkt eigentlich, ja, egal. Ja. Also dann kannst du das auch am gleichen Wochenende machen sozusagen, um da noch mehr Konkurrenz reinzubringen. Aber die kommen ja dann auf jeden Fall nicht mehr mit der Ironman-Weltmeisterschaft in Bedrängnis.
Ja, ja. Da wird dann euch eben spannend, was zum Beispiel eine Taylor Nipp im nächsten Jahr macht. Ne?
Na, Hawaii könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das große Ziel von ihr ist. Ich meine, ja. Sie hat es ja im vergangenen Jahr da auch schon relativ spontan entschieden. Dieses Jahr waren jetzt Richtung Ende sozusagen keine Langdistanz-Weltmeisterschaft in Nizza, weil sie da nicht die Wildcard bekommen hat. Es stand ja auch noch irgendwie so ein bisschen im Gespräch, ob sie auch noch eine Wildcard für die Straßenweltmeisterschaften im Zeitfahren bekommt, hat sie auch nicht bekommen. Damit ist sie auf dem Weg auf jeden Fall leer ausgegangen. Nächstes Jahr wird sie die Zeitfahrweltmeisterschaft auf jeden Fall nicht mitmachen, weil es einfach ein verkehrter Zeitpunkt ist. Das heißt, da ist auf jeden Fall der volle Fokus auf den Triathlon gesetzt, beziehungsweise auf jeden Fall auf dem internationalen Bereich. Ob sie da national ihren Titel versucht zu verteidigen, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall eine Langdistanz im Vorhinein ist. Oder sie macht es auch über zwei Mitteldistanzen. T100 Tour eventuell als Titelverteidigerin, definitiv ein Thema. Also die werden wir da, denke ich, schon sehen. Und sie hat ja auch schon gesagt, dass sie die olympische Distanz jetzt erstmal beiseite legt.
Ja, also ich glaube, ich bin da ganz bei Daniela Rief. Jetzt geht Ihnen eine Ära Taylor Nipp los, die quasi sich anschließt an, ich würde sagen so, wir haben ja so gerade im Frauensport wirklich so Äras gehabt. Ja, wir hatten Paula Newby-Fraser, dann kam Natasha Battmann, dann kam Chrissy Wellington, dann kam Daniela Rief. Und jetzt kommt vielleicht die Zeit von Taylor Nipp, wenn die gesund bleibt. Und meine Prognose ist ja nach wie vor, sie gewinnt die Challenge Rot unter 8 Stunden.
Ja. auf jeden Fall ein sichererer Tipp, als dass irgendein Mann die 7-Stunden-Marke durchbricht. Ja. Das glaube ich auch, dass da auf jeden Fall was möglich ist, gerade mit der, einfach mit dieser Ausgeglichenheit, die sie mitbringt übers Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ich glaube, da ist wirklich kaum eine Athletin so aufgestellt und da war es vielleicht eher so ein bisschen überraschend oder auf Ibiza, dass sie da beim Schwimmen nicht noch mehr Gas gegeben hat, finde ich, dass sie da nicht versucht hat, noch eine Lücke oder zu reißen, beziehungsweise irgendwie anders mitzugehen. Aber könnte ich mir auch vorstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt erstmal 2 Jahre irgendwie auf die Mittellangdistanz geht und Los Angeles 2028 nicht auslässt. Also ich glaube, als Amerikanerin Spiele in eigenem Land in Los Angeles, das ist vielleicht so ein Ding, was man da nochmal mitnimmt.
Meinst du die nächste Endspurt-Niederlage gegen Laura Lindemann, dann meinst du drin?
Könnte passieren, ja.
Ja, also meine Behauptung ist, a star is born. Da kommt noch mehr. Das, was wir jetzt gesehen haben, ist erst der Anfang und wir werden eine neue dominierende Athletin sehen, die da ordentlich mitmischen wird. Und da ist für mich wirklich die spannendste Frage, auf welche Pferde setzt sie? Setzt sie auf alle Pferde? Ja, das haben wir gemerkt in der Ironman Pro Series. Du musst 3 Langdistanzen machen, sonst hast du keine Chance, die Serie zu gewinnen. Und das ist dann, glaube ich, schon wieder nicht mehr kompatibel mit einer PTO-Tour. Mit einer T100-Tour.
Genau, stimme ich dir absolut zu. Ich glaube nicht, dass sie die so zweigleisig fährt, wie es Kent Matthews dieses Jahr gemacht hat. Ich meine, die Britin ist auch die Einzige, die das wirklich so zelebriert hat.
Ich ändere meine Prognose immer. Ja.
Also ich würde behaupten, T100-Tour macht sie definitiv mit. Lukrativ, extrem hohe Felddichte. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was man als Athlet an der Weltspitze haben möchte. Ja. Immer diesen Kampf mit den Besten. Aber der Blick geht auf jeden Fall auch Richtung Ironman-Weltmeisterschaft Hawaii. Ja. So wird quasi über 2,70-3 Rennen oder eine Langdistanz die Quali geholt. Die Weltmeisterschaft steht im Fokus plus die T100-Tour.
Ja, also ich ändere meine Prognose. Taylor Nipp finisht den Ironman Hamburg unter 8 Stunden. Dass das eine schnelle Strecke ist, wissen wir dank Laura Philipp, dank Lars Wiechert. Das ist möglich hier. Und sie wird auf die Ironman Pro Series setzen. Sie macht ein frühes Rennen, irgendwas Texas oder sowas, Heimsieg, einfache 5000 Punkte. Dann wird sie in Hamburg die Weltbestzeit aufstellen und damit quasi in die Rolle kommen, in der ein Christian Blumenfeld nach Frankfurt in diesem Jahr ist. Das ist ja auch so eine interessante Geschichte. Nächstes Jahr wieder die Frauen in Hamburg, die Männer wieder in Frankfurt. Kann man jetzt auch spekulieren, warum das so ist. Das war ja eigentlich ein regelmäßiger Wechsel geplant. Es gibt keinen logischen Grund. Doch den logischen Grund, der könnte in der Terminierung liegen. Männer-Frauen-Weltmeisterschaften. Aber die Rennen sind so früh, das hat eigentlich keine Auswirkung.
Nee, vor allem, wenn wäre es ja so, nee, dann wäre, würde ein Wechsel eher sogar noch schlauer sein, ja, weil ja, ja Hamburg vor Frankfurt ist und Nizza vor Hawaii, das würde ja eigentlich sogar noch für den Wechsel sprechen.
Ich könnte mir vorstellen, da geht ein gewisser medialer Druck aus, der nicht von uns kommt. Ja, aber dann freuen wir uns auf eine Taylor Nipp auf 7 Stunden 57 in Hamburg.
ja. Könnte passieren.
Lassa muss sich anstrengen.
ich werde Hamburg nie wieder machen. Nein, sag niemals nie. Ja, aber letztendlich, Laura Philipp hat ja auch schon hier in Hamburg gezeigt, dass wirklich sehr, sehr viel möglich ist. Mhm. Ich glaube, mit der Kurzsetzung in diesem Jahr war es schon auch nochmal schneller als in dem Jahr, wo Laura Philipp am Start war. Ist natürlich immer so ein bisschen abhängig davon, wie der Radkurs gesetzt wird.
Gibt ja jedes Jahr 9.
Gibt jedes Jahr 9 und wie auch die Windverhältnisse sind, da hatten wir auch sehr viel Glück. Aber dass Taylor Nipp ja, in Hamburg oder in Rot, vielleicht auch Kalifornien, da die Chancen hat, unter die 8-Stunden-Marke zu kommen, glaube ich, ist schon auf jeden Fall ein ganz guter Tipp. Wobei man da auch nochmal sagen muss, dass der Marathon auch nochmal was anderes ist als die 18 Kilometer oder der Halbmarathon wie bei den 70-3-Rennen. Und bis jetzt hat sie nur diesen Marathon auf Hawaii absolviert, bei dem sie auch gut leiden musste, wie wir alle im vergangenen Jahr gesehen haben. Von daher, ja, Schwimmen, Radfahren wird sie auf jeden Fall mitspielen können. Wie es dann beim Marathon aussieht, ist dann, glaube ich, nochmal so eine andere Sache, weil auch Laura Philipp hat einfach bewiesen, und das hat sie, finde ich, auch dieses Jahr in Nizza sehr stark gezeigt, dass sie eben mit unterschiedlichen Bedingungen beim Marathon wirklich sehr gut umgehen kann. Und ihre Zeit jetzt in Nizza, ja, war ja mit Abstand die allerschnellste. Und da war es jetzt nicht so, dass da keine Konkurrentinnen am Start waren, die nicht auch einen Marathon schnell laufen können. Also von daher, ja, hat sie da auf jeden Fall noch einen ganz schönen Weg zu gehen.
Ja, ja. Ja, aber schön, es tut sich was.
Es tut sich was, auf jeden Fall. Also sehr spannend, wenn Las Vegas das Meldeergebnis wirklich auch so kommt, wie es aktuell dasteht, dann sind da auch alle Topfrauen am Start aktuell, von Ashley Gentle über India Lee, Taylor Nipp, Katerina Matthews, Laura Philipp, Anna Haug, also da ist wirklich alles am aktuell auf der Startliste, was Rang und Namen hat, so dass wir da auf jeden Fall auf ein sehr interessantes Rennen schauen können. Für viele Athletinnen ist es jetzt auch schon so, dass sie Streichergebnisse quasi mit reinbringen. Ashley Gentle zum Beispiel hat ja Singapur, San Francisco, London, Ibiza gemacht, hat San Francisco aktuell als Streichergebnis, wo sie Siebte wurde, könnte demnach, wenn sie in Las Vegas gewinnt, ihren schlechten Platz in Anführungsstrichen aus Ibiza ja egalisieren, also mit der vierte Platz quasi den dann streichen. Und dann wird es auf jeden Fall interessant. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt schon einige Athletinnen, die 4 Rennen haben, damit ein Streichergebnis. Und dann könnte man sich nach Las Vegas nochmal zusammensetzen und ganz stark philosophieren, wer da in Dubai dann bei einer anderen Punktevergabe, wo es ja aufgrund des Finals mehr Punkte gibt, um den Sieg kämpft.
Ja, jetzt haben wir ganz lange über die Frauen gesprochen. Wir dürfen die Männer natürlich nicht vergessen, weil das war ja aus deutscher Sicht ein Fest.
Auf jeden Fall. Also ganz überraschend erstmal 4 deutsche Athleten am Start. Gut, mit Rico Wogen und Frederik Funk, den beiden Vertragsathleten, war es erstmal klar, dass wir auf jeden Fall mit 2 Athleten vertreten sind. Mika Noth hatte dann ja so eine der ersten Wildcards bekommen, hat sich ja schon im vergangenen Jahr einfach so präsentiert, dass er da auch in diesem Jahr schon von 2 Wildcards in Singapur und in San Francisco profitieren konnte. Kämpft er immer aufgrund auch seiner sehr ausgeglichenen Leistungsfähigkeit ab dem Schwimmen immer ganz vorne in der Spitze mit. Und dann ist ja noch Maximilian Sperl am Ende noch mit reingerutscht. Javier Gomez zum Beispiel hat dann noch abgesagt, aber für wen er jetzt da reingerutscht ist, ist ja letztendlich auch egal, weil Maximilian Sperl, ja, man denkt so ein bisschen, er ist so dieser junge Athlet, finde ich, er ist aber schon 30, gehört aber so gefühlt doch mit zu den jungen Wilden. Und hat sich in diesem Jahr, würde ich sagen, sehr ja, positiv eigentlich gezeigt und glaube ich auch so ein bisschen damit auf den Schirm der PTO gebracht, weil er einfach die Rennen von Anfang an ja auch richtig gut mitbestimmen kann und keiner ist, der eventuell da so ein bisschen zurückhält, sondern halt vom Schwimmen an mit dabei ist und zum Beispiel, wie man es gesehen hat, am Anfang des Jahres in weiß Oceanside, wo er Sam Long angegriffen hat auf dem Rad. Auf jeden Fall, er hat da gezeigt, dass es auf jeden Fall so ist, dass er da keinen Halt vor großen Namen macht. Und das hat er jetzt auch, fand ich, auf Ibiza richtig stark gezeigt. Ist am Ende knapp hinter Rico Bogen ins Ziel gekommen. Rico Bogen Siebter, Maximilian Sperl Achter. Also die beiden, in Anführungsstrichen, Letzten der Deutschen, weil alle vier in den Top Ten waren. Und alle vier haben vorne an der Spitze mitgespielt. Also allein schon Frederik Funk, schnellste Radzeit absolviert, beim Schwimmen komplett vorne mit der Gruppe rausgekommen, glaube ich, so wie er sich es eigentlich erhofft hat, wie wir es ja vielleicht in ein paar anderen Rennen nicht ganz so gesehen haben, weil er da abreißen lassen musste. Und ich hatte im Vorhinein gesagt, dass es für Frederik Funk eventuell fürs Podium reichen könnte, wenn er es schafft, die 18 Kilometer unter einer Stunde zu laufen. Und leider hat er es nicht ganz geschafft, aber wird am Ende Fünfter. Aber es hat einfach gezeigt, dass halt ein Lauf unter einer Stunde eigentlich ein Muss ist, um Richtung Podium eine Chance zu haben.
Selbst auf der Strecke.
Selbst auf der Strecke. Also wenn man sich anguckt, ja, Sam Laidlaw, Martin van Riel war schon so der Iron War, wie sie selbst gesagt haben. Martin van Riel läuft die zweitschnellste Zeit, auch wenn man eventuell so anhand der Bilder hätten denken können, okay, Martin van Riel hatte definitiv die schnellste Zeit des Tages, aber eine 57,45 hat da gar nicht ausgereicht, sondern der ja, Singapur-Sieger Juri Kühlen ist einfach mal eine 56,44 gelaufen. Also es sind einfach schon Zeiten, die
krass, ja,
wirklich enorm sind. Und wenn man sich dann halt die ersten vier anguckt, 58,09, Sam Laidlaw, Mika Not, der es geschafft hat, den Sprung aufs Podium endlich ja zu realisieren, 59,31 und ein Alistair Brownlee, eine 59,12, der, ja, man kann fast sagen, der dieses Mal wirklich geschafft hat, fast alles ins Rennen zu bringen, was nötig ist, um aufs Podium zu kommen, bis ihm dann ja, eine Zeitstrafe, einen Strich durch die Rechnung gebracht hat.
Ja, es gab Zeitstrafen. Premiere bei allen Rennen, die die PTO bisher unter eigener Regie gemacht hat. Weder bei den Open noch bei den bisherigen T100-Rennen gab es bisher Zeitstrafen. Es war eine meiner Prognosen im Februar, als ich mit Nils zusammengesessen habe und gesagt habe, was passiert in der Saison. Da habe ich ja gesagt, es wird Zeitstrafen geben, wenn die PTO in dem Moment, wenn die PTO erkennt, das ist medial ausschlachtbar, ja, und zwar in der Form, ich habe ja da noch so ein bisschen rumgespielt, dass man das so ähnlich macht wie beim Reiten bei den Olympischen Spielen, dass man die Hindernisse der Lokalität anpasst. Soweit war es nicht, es war ein einfaches, schnödes Penalty-Tent, aber da ist natürlich die Kamera dabei und das hat natürlich auch eine Geschichte zu erzählen. Es hat erwischt Alistair Brownlee und Julie Darren und von daher ja, haben wir diese Premieren gesehen.
Man muss dazu sagen, Premierenzeitstrafen wegen Draftings. Also ja, es gab schon vorher Zeitstrafen, ja, genau, aber wegen Draftings. Da kann man natürlich jetzt auch so die Frage stellen, gab es die Zeitstrafen des Draftings jetzt, weil es eine Regeländerung innerhalb der T100 Series gab? Das heißt, wenn man jetzt ja, ein Penalty wegen Drafting bekommt, ist es so, dass man nur eine Minute Zeitstrafe bekommt. Insgesamt darf man zwei Zeitstrafen sich für Drafting abholen. Das heißt, maximal steht man 2 Minuten, beim dritten Mal wird man disqualifiziert. Vorher waren es 3 Minuten. 3 Minuten sind natürlich schon so gut wie rennentscheidend.
Ja, ja.
Alistair Brownlee, halt zu dem Zeitpunkt, wo er die Strafe absitzen musste, komplett vorne mit dabei, hatte eigentlich alle Möglichkeiten da auch, um den Sieg mitzulaufen. Ja, wenn man sich das jetzt anguckt, Alistair Brownlee eine 3 Stunden 14:15, Mika Not eine 3 Stunden 13:30. Jetzt rechnen wir bei Alistair Brownlee die eine Minute Standzeit ab, was man natürlich auch nicht so hundertprozentig machen kann, also abbremsen,
Bremsen beschleunigen,
komplett andere Renndynamik, die sich natürlich entwickelt, könnte man natürlich so ein bisschen munkeln, was da eventuell noch möglich gewesen wäre oder ob wir da ja noch einen zweiten Kampf um Platz 3 und 4 gehabt hätten, wie wir es um 1 und 2 hatten. Aber ja, nach allen Rennen eigentlich mal schön zu sehen, dass Alistair Brownlee es dann doch schafft, so ins Ziel zu bringen. Aber wir waren ja mit den Deutschen, Mika Not, Frederik Funk, wirklich herausragende Leistungen und präsentieren sich einfach, egal wer da, finde ich, reinkommt mit den Wildcards, präsentieren sich alle auf einem so extrem hohen Niveau, dass es da schon, ja, also wenn es den Collins Cup noch geben würde, könnte man fast sagen, die Deutschen machen eine eigene Mannschaft auf.
Ja, ja, schön zu sehen. Ne?
Absolut. Richtig schön zu sehen, macht Spaß. Rico Bogen auch nach dem Schwimmen und Radfahren wieder ganz vorne mit dabei. Musste dann ja beim Laufen so ein bisschen, glaube ich, Tribut zollen mit einer Stunde 03, wurde er dann so ein bisschen nach hinten gereicht, aber ja, er zeigt auch einfach immer wieder, dass er da vorne mit reingehört. Ich meine, bei der Challenge Samarkand, als er gegen Christian Blumfeld und Gustav Iden ja, gekämpft hat, hat es auch dann auf der Laufstrecke gegen beide nicht ganz gereicht, aber auf jeden Fall immer einer, der für Übertragungszeit gut ist und da wirklich auch das Rennen immer offensiv gestaltet.
Ja, ja. Apropos Übertragung, das ist ja immer so mein Thema. Ich meine, da diskutieren wir ja inzwischen auch intern drüber. Dürfen wir darüber reden? Ich meine, andere reden auch über das, was wir machen. Aber die PTO ist in meinen Augen nach wie vor noch ein bisschen in der Bringschuld. Ich fand die Bilder toll aus Ibiza. Ich war im letzten Jahr da, ich konnte vieles wiedererkennen, einordnen. Kameratechnik und so, ja, wenn man das so vergleicht mit großem Radsport und so, da ist immer noch Luft nach oben. Ich frage mich auch immer noch, warum die PTO so als einzige Metrik den relativen Anteil der Herzfrequenz an der maximalen Herzfrequenz zeigt. Ich glaube nicht, dass alle Athleten vorher ins PTO-Labor müssen, um wirklich die maximale Herzfrequenz einmal auszutesten, damit man da eine einheitliche Metrik hat. Das ist ein bisschen Show-Effekt, aber ist ja nicht letztendlich das, was uns Fachleute interessiert, wo wir sagen, okay, das können wir einschätzen. Das ist irgendeine Metrik, die sich einfach abrufen lässt, einfach in eine Grafik umwandeln lässt und die vielleicht die Massen begeistert, aber mich jetzt überhaupt nicht abholt. Da wären mir andere Dinge wichtiger, aber ansonsten so mit diesen Zeitabständen, man ist schon einigermaßen informiert, wenn man das Ganze sich anschaut. Das war auch schon anders. Und Ibiza ist einfach eine Location, die gibt auch was her. Also ja, längst nicht da, wo man versprochen hat, dass man sein will, aber okay, halten wir den Ball einfach mit flach und sagen, hey, wir freuen uns, dass sowas live läuft. Es lief ja auch kostenlos in Deutschland. Man konnte sich über die Website der PTO da registrieren und dann konnte man den Stream kostenlos anschauen. Kommentiert von Jan Frodeno. Also da gibt es schon viele sehr, sehr gute Ansätze, aber es ist einfach noch nicht Tour de France oder sowas. Und wie gesagt, wir müssen das Ganze ein bisschen einordnen in die Historie der Übertragung, das, was die da machen. Das gab es schon vorher, das gibt es auch bei anderen, das ist jetzt nicht outstanding, aber dieses Outstanding hat die PTO einfach von Anfang an versprochen und da sind wir noch nicht.
Genau, also ob da 220 minus Lebensalter für die maximale Herzfrequenz gerechnet wird, kann ich nicht sagen. Genau. Ja, absolut. Also ich fand, die Bilder waren auf jeden Fall auch ansprechender als irgendwelche Industriegebiete, durch die auch schon gefahren wurde, ja. Gerade auf der Laufstrecke durch die Altstadt oder an der Weißen Promenade lang. Ich meine, ich habe immer neidisch auf den Pool beim Wendepunkt auf der Laufstrecke geguckt, der auf der einen Yacht im Obergeschoss war. Von daher, das ist auf jeden Fall besser geworden. Ich finde auch, was definitiv besser geworden ist, du hast es gesagt, ist quasi das mit den Zeitabständen, dass das schon eher so größtenteils Live-Abstände sind und wir da nicht auf irgendwelche Matten angewiesen sind, die alle 30 Kilometer liegen und ich 30 Kilometer lang irgendwelche Zeiten habe, die schon uralt sind und im Gesamtrenngeschehen hat sich einfach schon alles verändert.
Ja, das hat man hier in Hamburg, glaube ich, da gab es auf der Radrunde 3 Zeitmessmatten irgendwie und die hatten teilweise riesige Abstände und man war komplett im nichts.
Genau, da ist man dann komplett auf die Bilder angewiesen, finde ich, ist auf jeden Fall auch schon wesentlich besser geworden.
Ja.
Aber ja, so Sachen, ich meine, die machen extra einen Australian Exit jetzt auf Ibiza oder generell, um eine Zeitmessung zu haben. Da gab es jetzt auch keine direkte Zeitmessung oder Einsortierung. Das sind so Kleinigkeiten, die man sich dann eventuell vom Biathlon abgucken kann. Ich meine, die laufen auch irgendwie kleine Runden. Man hat immer wieder die Abstände, wenn es da sogar die Live-Abstände sind, umso besser. Interessant wäre es halt wirklich gerade so auf dem Rad, wenn irgendwelche Attacken gefahren werden oder so, wenn man dann mal einen Einblick in die Wattwerte hat. Ich weiß, dass viele Athleten da ja schon so ein bisschen picky sind, was so Wattwerte angeht. Aber
ist eine Vertragssache.
Ne? Genau, ist eine Vertragssache.
Die machen sich und auch alle für die PTO nackig auf Social Media und verkünden das, was die PTO denen aufträgt. Ja?
Ja. Also ich finde es extrem interessant, gerade wenn irgendwelche Attacken gefahren werden oder so, auch wenn man sehen kann, wie der eventuell dahinter tritt, dass man da mal einen Vergleich hat, wie viel man da sparen kann. Da ist der Herzfrequenzwert so eher zweitrangig, aber das ist, finde ich, so eine Sache, die man sich vielleicht fürs Radfahren wünschen kann, aber man sieht ja, wie viele Athleten auf Strava ihre Daten verstecken oder nicht veröffentlichen. Aber da wäre zum Beispiel Frederik Funk auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel, der ganz offen mit seinen Daten spielt und zeigt, was er da getreten hat. Sam Long macht das auch häufiger. Also das wäre, glaube ich, so eine Metrik, die auf jeden Fall sehr interessant wäre. Und wenn eventuell, ja, irgendwie so, wie du sagst, bei der Tour de France oder beim Radfahren, dass man dann eine kleine Einblendung mit einer Grafik hat, okay, der ist jetzt 50 Sekunden vor Sam Laidlow ist 30 vor, keine Ahnung, Mika Not, und dann, dass man da vielleicht noch so eine Einsortierung hat mit den jeweiligen Geschwindigkeiten, die aktuell gefahren werden, sodass man da noch mehr gecatcht wird. Aber ja, wir haben schon eine gewisse Entwicklung über die Saison gesehen. Ich meine, wenn wir uns beide an Miami erinnern, das war noch eine ganz andere Sache. Radfahren im Dunkeln, wo die TV-Bilder sehr wenig hergegeben haben und auch die Metriken, so hat sich da schon entwickelt. Aber ich glaube, ja, zu dem Standard oder zu dem, was die PDO sich als Messlatte gesetzt hat, ist dann, glaube ich, auf jeden Fall Richtung nächsten Jahr schon noch Verbesserungsbedarf. Und da darf man gespannt sein, wo es da eventuell hingeht. Aber ich denke schon, dass es Ideen gibt, die irgendwie zusammengetragen werden können. Und ich glaube, so die technischen Sachen haben sie alle vorhanden.
Ja, haben sie. Die Frage ist, ob sie die Ausdauer und die Manpower haben, weil ich glaube auch einfach, wir überschätzen alle die Größe einer PTO. Das ist letztendlich eine kleine Firma, ja, und die holen sich für die Rennen immer wieder die Leute zusammen. Ich meine, das wissen wir auch, wer im Medienbereich da mitarbeitet. Das sind ja alles nicht hauptamtliche PTO-Mitarbeiter. Das sind die, teilweise auch direkt von Nizza aus rübergefahren sind, ja, und da quasi das nächste Assignment hatten. Das ist alles nicht groß, und dann sind viele Dinge auch vielleicht so ein bisschen handgestrickt. Also ich fand zum Beispiel diese Siegerehrung völlig furchtbar, ja. Da steht Nummer 1 auf dem Treppchen hinter so einem kniehohen Banner irgendwie, du kannst nicht mal sehen, was er für Schuhe anhat und so. Also, wo ich mich echt gefragt habe, hey, macht sich da denn keiner Gedanken? Gerade das ist doch nochmal ein Moment, den man richtig schön gestalten kann, ja. Wo sich zum Beispiel Ironman Gedanken gemacht hat mit dem Bogen vor dem Meer in Nizza oder auf Hawaii mit der Hula-Anmutung. Gut, ich brauche jetzt nicht unbedingt das Auto da drin stehen, das E-Auto aus Vietnam, aber da versteht man das Ganze zu inszenieren, und diese Siegerehrung auf Ibiza, die war einfach uselig, ja, die war einfach ganz furchtbar mit irgendwelchen halb verknoteten Bannern im Hintergrund, die man dann irgendwie noch notdürftig glatt gezogen hat. Und dann immer so diese immer gleichen Rituale, wieder diese Sektflasche. Warum überlegt man sich nicht mal irgendwas Neues, irgendwas, was dann wirklich outstanding ist und wo alle sagen, ha, Ibiza, ha, T100. Immer wieder dieser gleiche Ablauf. So, für mich ist das Ganze, dieses Sektgedusche da immer so ein bisschen abgekupfert von der Formel 1. Und gut, wir machen das im Triathlon auch. Oder noch schlimmer finde ich immer diese riesen Bierduschen da. Man redet bei diesen Veranstaltungen über Nachhaltigkeit, und dann werden einfach mal 5 Liter, was man in gewissen Regionen für ein Grundnahrungsmittel hält, über den Kopf gekippt. Also, ja, meine Meinung.
Ja, gut.
Und dieser Podcast ist ja unser Meinungsformat.
Das stimmt. Ob jetzt 5 Liter Bier da, sag ich mal, die Kohlen heiß machen, ist dann so ein bisschen die Frage. Aber absolut. Also ich meine, wir haben da die besten Athleten der Welt. Und wenn das dann so dieses Bild nach außen ist, dann ist es vielleicht so ein bisschen der Punkt, wo man sich schon nochmal überlegen kann, was ist vor Ort eventuell wirklich herausragend? Was kann ich da irgendwie mit einfangen? Ich meine, wir haben die Bilder von den Olympischen Spielen in Paris gesehen mit der Siegerehrung vor dem Eiffelturm, die um die Welt gegangen sind. Und natürlich wäre es jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, dass wir überall irgendwie einen Eiffelturm stehen haben müssen. Aber ich denke schon, dass da auf jeden Fall so ein Ticken mehr möglich ist. Ich meine, in London hatten sie da irgendwie in den Messehallen, glaube ich, die Siegerehrung. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt so das, was London ausmacht.
Ja. Aber das ist ein guter Vergleich. Die Olympischen Spiele und die T100. Es gibt ja diese ganze Kritik am IOC und es geht nur um die Bilder und so weiter. Und wir haben es ja in Paris wirklich erlebt, dieses wirkliche Dilemma mit der Wasserqualität. Es ging darum, Bilder zu inszenieren und die Athleten spielten erstmal keine Rolle mit allen Folgen, die wir kennen und so. Und natürlich geht es im IOC und der lokalen Organisation auch darum, Bilder zu inszenieren, aber auch Bilder möglich zu machen. Und das ist der große Unterschied. Bei Olympia hast du immer das Thema OBS. OBS, das ist Olympic Broadcasting Service. Das sind quasi, das ist die eigene Bildproduktion, die eben das Weltbild macht für alle Sender und so weiter. Und die haben überall Vorrang. Und ich habe es zum ersten Mal erlebt, da wollte ich ein Foto machen beim Triathlon von der Brücke vom Start. Da kam einer auf mich zu und sagte, der Platz ist reserviert, da kommt gleich unser Influencer hin. Ja, also auch das IOC hat inzwischen Influencer, die auf welchen Kanälen auch immer dann irgendwas erzählen übers Rennen. Ja? Gut, alles geschenkt. Aber die medialen Arbeitsmöglichkeiten sind da doch sehr, sehr gut, weil man eben weiß, die Presse kommt hierher, um unser Event in die Welt zu tragen. Und das sehe ich ein bisschen anders bei der T100-Tour. Und da habe ich auch zwei Beispiele dafür. Also wir sind nicht hingefahren. Ja? Ich war im letzten Jahr da und letztendlich das Bild ist genau das gleiche. Ich habe hier redaktionsintern noch einen Screenshot gezeigt. Genau das gleiche gewesen wie im letzten Jahr schon. Die PTO hat ihre eigene Medienmannschaft, die diese Bilder inszeniert für die eigenen Kanäle. Da sieht alles picobello und toll aus, ja. Und dann gibt es eben die Medien zweiter Klasse, sage ich jetzt mal vorsichtig. Das sind die, die hinterm Zaun stehen. Und es gab ein Media Briefing, das haben wir auch bekommen, auch wenn wir nicht akkreditiert waren. Das wusste man in dem Moment noch nicht, wo eben drin steht, wo wir aber nicht hin dürfen. Ja, also es gab die gelben Westen. Das ist ganz normal, das gibt es überall, dass es unterschiedliche Hierarchien der Akkreditierung gibt. Aber bei der PTO hat man doch das Gefühl, man ist da so ein bisschen geduldet. Und es wird ganz klar wieder an dem Zieleinlaufbild aus dem Hubschrauber oder aus der Drohne, wie auch immer, da ist dieser ganze PTO-Medientross, steht da im Zielbereich und dann gibt es dahinter einen Zaun, wo die drei Fotografen, die zusätzlich noch da waren, die nicht für die PTO arbeiten, sich aufzuhalten hatten und quasi durch den Medientross hindurch den Zieleinlauf fotografieren mussten. Ja, und das ist so ein Bild, was für mich ziemlich viel sagt. Plus, dass die Bilder vom Zieleinlauf schon überall verbreitet waren durch die PTO, aber der Folder für die mediale Öffentlichkeit, wo sich die Medien der Welt bedienen sollten, stundenlang leer blieb. Da gab es nichts. Und das kennen wir, und das kennen wir inzwischen mit einer solchen Regelmäßigkeit, dass man sich irgendwann fragen muss, ist das Absicht? Es wird immer gesagt, Bilder stehen nachher da und da im Folder, aber man hat so ein bisschen den Eindruck, es geht um die eigene Show. Ja, und das ist das, was wir ja von Beginn an kritisieren. Wir haben ja einen guten Draht zur PTO, wir sprechen ja mit denen. Ja, wir sind im Board für den Athleten des Monats und so weiter. Aber was die mediale Inszenierung betrifft, und das ist der Kern der PTO, die T100 Triathlon World Tour ist ein Medienprodukt. Und dieses Medienprodukt versucht man mit den Möglichkeiten, die man hat, und wir haben eben darüber gesprochen, wie eingeschränkt die Möglichkeiten dann wohl doch sind, weil man noch nicht da ist, wo man hin will. Man versucht, dieses Produkt so toll wie möglich zu machen, um es zu vermarkten. Darum geht es. Da soll das Geld langfristig herkommen. Das tut es momentan noch nicht, weil kein Sender das Produkt kauft. Und da hängt eben viel dran, das wird auch in Athletenkreisen diskutiert, wohin geht die Reise bei der PTO? Es geht um die Show, ja, und das ist eben das, wo wir wieder beim Thema sind. Wie setzen sich Wildcards zusammen? Welchen Einfluss hat die PTO selbst darauf, wer Weltmeister wird, weil das irgendwo entschieden wird, wer Wildcards bekommt und so weiter? Es ist ein tolles Produkt, keine Frage, aber die Wertigkeit muss man immer wieder diskutieren, ja, und da, jetzt kommen wir so langsam zum Saisonende, müssen wir sagen, wir sind einen großen Schritt weiter gegenüber den wenigen Open-Rennen, die man früher hatte. Aber wir sind noch nicht da, wo man uns zum Saisonbeginn versprochen hat, dass wir am Saisonende stehen.
Ja, genau, das schon. Also ich glaube, da muss man auch nochmal so ein bisschen unterscheiden oder differenzieren eben zwischen dieser sportlichen Seite und zwischen der Gesamtinszenierung beziehungsweise medialen Vermarktung etc., wie da die Zugänge sind. Ich glaube, sportlich ist es auf jeden Fall, und das ist, steht außer Frage, es gab ja vorher keine Rennen, wo wir so eine hohe Feldstärke bekommen haben, wo wir es auch hinbekommen haben, ehemalige oder olympische Athleten auf die Mitteldistanz zu holen oder auf annähernde Mitteldistanz. Ich glaube, gut, Martin van Riel ist vielleicht noch so ein bisschen die Ausnahme, aber wer weiß, ob eine Julie Durand jetzt direkt gesagt hätte, okay, ich habe Lust, ein Ironman 73-Rennen zu machen oder so, nachdem ich die Olympischen Spiele fertig habe. Ich glaube, da haben wir sportlich gesehen schon ein richtig gutes Produkt, was einfach in der Vermarktung und in der medialen Sache noch geschärfter werden kann, so wie Sie es im Vorhinein versprochen haben.
Ja, ja. Und letztendlich müssen wir immer wieder sagen, die Ironman Pro Series ist ja nur eine Reaktion auf die PTO. Ich glaube nicht, dass wir eine Ironman Pro Series hätten, wenn es die PTO nicht gäbe. Weil wir wissen sehr wohl aus den vergangenen Jahren, wie egal, und diese Frage haben wir Andrew Messick mal direkt gestellt, ist euch der Profisport egal? Und dann kamen die auf einmal mit der Pro Series um die Ecke. Wie egal der Profisport der Ironman-Organisation war. Jetzt setzen sie auch da drauf, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und das ist gut für die Sportler, gut für den Sport. Es verdrängt vieles anderes. Ich würde mal sagen, so WTCS, Super League, die hatten alle mal einen höheren Stellenwert. Ganz zu schweigen von Formaten wie Duathlon, Xterra, Wintertriathlon, die irgendwo so komplett zur Randerscheinung werden. Die T100 Tour und die Ironman Pro Series sind die Formate, die von der Triathlon-Öffentlichkeit, und ich glaube, da so viel Einblick haben auch in die USA und so, von der Triathlon-Öffentlichkeit über die Saison verfolgt werden. Und dann ist aber auch nicht viel mehr Platz und davon profitieren die Athleten am Ende.
Absolut. Ich meine, ich glaube, oder das hat man ja dieses Jahr gesehen bei der Pro Series, da profitieren ja auch einfach die Rennen. Ich glaube nicht, dass wir in Hamburg oder Frankfurt so ein Aufgebot an Athleten gehabt hätten. Ich meine, wir können auch nach Mallorca gucken, da war es ähnlich der Fall, wie viele Profis da am Start waren und auch teilweise mit welchem Rang und Namen. Definitiv. Ich glaube, die Pro Series könnte es eventuell noch so gestalten, dass eventuell die Mitteldistanzen etwas höheren, eine höhere Wertigkeit hat, weil dann einfach Sportler, die ja keine Lust haben, auf die Langdistanz zu gehen, da noch mehr die Chance haben, auch konkurrenzfähig zu sein. Aber ja, mit eben 2500 Punkten für einen Sieg bei der Mitteldistanz im Verhältnis zu 5000 für eine Langdistanz. Klar, ist genau die Hälfte aufgeteilt, aber zum Beispiel Nicolas Mann, der dieses Jahr einfach zwei 73-Rennen mit oder zwei Pro-Series-Rennen auf der Mitteldistanz gewonnen hat mit Les Sables und Mallorca. Hat da einfach wirklich Konkurrenz hinter sich gelassen, die er auch nicht ohne ist. Clément Mignon zum Beispiel nur so angebracht oder auch das Sprintfinish auf Mallorca gegen Jan Strattmann. Aber er hat halt keine Chance, irgendwie vorne mit anzugreifen, dadurch, dass ihm die Langdistanzen fehlen. Und wenn da eventuell ein Verhältnis geschaffen wird, sodass die dann noch eine höhere Wertigkeit für eine Mitteldistanz ist, glaube ich, könnte die Pro Series noch spannender werden. Aber man sieht auch beim Männer- und Frauen-Ranking, dass es schon, auch wenn es beim Frauen-Ranking jetzt nach hinten hin so ziemlich entschieden aussieht, schon einfach ein sehr großer Mehrwert fürs gesamte Ironman-Rennen war.
Ja, ja. Das wundert mich so ein bisschen, dass Ironman da nicht reagiert hat und die 73-Rennen höher bewertet hat. Wir haben es eben gehabt an dem Beispiel des Gezerres um den 73 Oman, der ursprünglich mal als Finale der T-100-Serie geplant war, dass Ironman nicht gesagt hat, okay, wir werten unsere Mitteldistanzen auf, dass man auch über gute Mitteldistanzen und vielleicht nur zwei Ironman-Rennen über die volle Distanz bei uns zum Sieg kommen kann, um einfach da auch wieder ein stärkeres Gegengewicht zur PTO zu sein. Ja, wir werden sehen. Also ich glaube schon, dass sich das in 3 Jahren wieder komplett anders darstellen wird. Ja, beide Serien sind jetzt in das erste Jahr gegangen. Sie haben beide für ordentlich Aufsehen gesorgt. Sie sind ja beide noch nicht durch. Das hat uns auf jeden Fall sportlich Spaß gemacht. Ne? Und da kann man nur sagen, hey, weiter so. Liebe Organisation, liebe Sportler, ihr seid auf einem guten Weg. Vielleicht manchmal ein bisschen mehr under promise, over deliver als umgekehrt. Ja, und dann sind wir alle glücklich.
Würde ich komplett so unterschreiben. Und ich muss sagen, bei der Pro Series gefällt mir eigentlich so dieses Kampf um jede Sekunde, finde ich sehr gut, weil es einfach die Rennen hinten raus auch noch so macht, dass die Athleten da eigentlich nicht rausnehmen dürfen.
Ja,
weil's einfach,
wirklich, selbst wenn ein Taylor Nipp am Start ist.
Selbst wenn ein Taylor Nipp am Start ist, weil da wirklich every second counts. Und das macht einfach, finde ich, bei der Pro Series echt so spannend. Nichtsdestotrotz würde ich dem komplett so zustimmen, wie du gesagt hast. Es ist ein Mehrwert auf beiden Ebenen, macht Spaß und wir können uns dann am Ende des Jahres mal hinsetzen und gucken, okay, was hat da wirklich gut funktioniert, was nicht, welche Rennen wurden da eventuell dann noch spannender. Sind die verdient Pro Series Sieger und ja, T100 Weltmeister geworden, die am wirklich die besten Athleten waren? Oder war es da so, dass da ja irgendwelche Punkteteilungen oder so mit reingespielt haben, wo man sagt, okay, da hätte man eventuell noch was anderes sehen können?
Ja, lassen wir uns überraschen, es ist noch nicht durch. Wir sind durch für heute.
Wir sind durch. Wir machen den Sack zu.
Wir machen den Sack zu, ja, denn ja, wir haben ja noch andere Dinge zu. Ich muss gleich noch radeln. Wir haben noch den ersten Live-Ride der Saison 2025 bei Power & Pace. Und ja, du musst wahrscheinlich auch noch radeln, oder?
Ja, rein theoretisch würde heute ein Long Run draufstehen oder ein längerer Lauf. Aber wenn ich so nach draußen gucke und dienstags ist eigentlich immer meine Schwimmzeit, werde ich wohl den Trainingsplan so ein bisschen umstellen. Sehe auch gerade, sind noch 25 Tage, 3 Stunden und 57 Minuten bis zur Weltmeisterschaft. Also,
oh je, je.
ja, nee, ich werde sehr wahrscheinlich heute schwimmen gehen.
Ja, dann lass uns schnell mal ein Foto machen hier in unseren Klamotten Kona 24. Wir beide tragen sie mit Stolz. Wenn ihr es auch machen wollt, dann schaut unter tri-mac.de/kona24. Dann könnt ihr so schick sein wie Lars und ich.
Bis denn. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.